Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo mein herzallerliebster, bester Thomas!
Hallo Hennes!
Ah, er hat dazugelernt! Das ist ein schöner Anfang.
Ja, gleich so ein bisschen Zwietracht, weißt du, gleich am Anfang ein bisschen Zwietracht säen, am Anfang gleich ein bisschen stänkern, der Ossi, der irgendwie immer gegen alles ist, weißt du, nee, nur gerade nicht, jetzt mache ich nicht mit.
Nein, das bist du ja immer so scheißfreundlich und jetzt wollte ich mal so freundlich sein, weil mir wird ja auch oft nachgesagt, ich wäre immer so pampig und so weiter. Das stimmt gar nicht, du Arsch. Und das ist aber einfach trotzdem kann man das auch mal umdrehen. Das finde ich ja auch gut. Man kann ja voneinander auch ein bisschen lernen. Zwietracht säen, finde ich schön.
Ja, Zwietracht säen für Anfänger.
Zwietracht säen.
Zwietracht säen.
Das ist mir hier ein bisschen zu harmonisch alles. Könnten Sie mal hier ein bisschen Zwietracht säen. Ja, und danke schön.
Oder im Geschäft kannst du sagen, also, ja, ich hätte gerne Samen. Wofür denn? Ja, für Zwietracht, bitte.
Haben Sie Zwietracht? Genau. Im Gartencenter.
Oder ich hätte dann auch noch gerne ein bisschen Zweifel, wenn Sie das noch hätten, so in kleinen Tüten. Ja, und ein bisschen, auch vielleicht noch ein bisschen Hoffnung. Nee, Hoffnung ist aus. Ja, Wiedersehen. Tschüss.
Aus. Wir haben Unmut, haben wir da, aber Hoffnung ist aus. Ne? Aber hier bei uns hier im Gartencenter in Zwickau, wir haben leider keine Fackeln und keine Heugabeln mehr. Die sind ausverkauft. Die sind alle von Spaziergängern verkauft.
Aber dafür haben wir in kleinen Tüten haben wir Zwietracht für Sie, für 1,90.
Oh, aber Zwietracht, können Sie sehen.
Ja, können Sie dann also sehen. Auf der Fensterbank können Sie den sehen. Aber man kann ihn auch sehen mit den Augen. Ach, das ist aber auch schön. Aber am liebsten möchte ich
das sehen. Ach, das ist doch schön. Der Zwietracht sehen und säen. Ja. Verstehen Sie?
Verstehen Sie.
Das ist schon wieder total gelohnt. Wir reden heute über etwas, ein Thema, das du vorgeschlagen hast.
Ja.
Wo du dich aber gar nicht so auskanntest oder kennst, hast du mir gerade eben noch in unserem internen Vorgespräch noch gesteckt. Es geht um die Spiegel-Affäre 1962, beziehungsweise es geht um den Spiegel selber, um das Magazin, das ja im Moment 75 Jahre alt geworden ist, also sein 75-jähriges Bestehen zelebriert, kann man sagen.
Genau, also am 4. Januar 1947, ich habe mir das extra aufgeschrieben, erschien...
Ach, wieder Hausaufgaben gemacht, der alte Streber,
wenn ich sonst nichts kann, ja. Also vor über 75 Jahren erschien also die erste Ausgabe des Spiegel, hätte ich nie gedacht, ich dachte mir, das ist irgendwie Ende der 50er Jahre, aber doch schon. Mit der Unterzeile unabhängig investigativer Journalismus. Und da erschien es also vor 75 Jahren und vor, man kann schon fast sagen, rund 60 Jahren ist dann diese Spiegel-Affäre passiert. Und ich als DDR-Bürger, ja, mein Geschichtsbuch war ja sehr, sehr lückenhaft oder meine Geschichtsbücher waren ja sehr, sehr lückenhaft. Da standen eigentlich nur Dinge drin, die genehm waren. Also jemand wie Stalin kam in meinem Geschichtsbuch nicht vor. Und übrigens auch Walter Ulbricht kam in meinem Geschichtsbuch nicht mehr vor. Und vieles andere auch, ja. Aber logischerweise natürlich auch die Spiegel-Affäre von 1962 kam logischerweise nicht drin vor. Aber eigentlich finde ich es verwunderlich, denn wenn man sich mal diese ganze Geschichte anguckt, hätten das doch die DDR ideologisch sehr gut verbraten können. Aber haben sie nicht gemacht, ich weiß nicht warum.
Ich muss dich da jetzt mal ganz kurz berichtigen, weil ich habe gestern nochmal recherchiert. Ne? Ich bin ja auch ein bisschen Bob Andrews, Recherchen und Archiv. Und es gab tatsächlich eine Sendung vom Schwarzen Kanal von Karl Eduard Schnitzler über die Spiegelaffäre damals.
Ach nee.
Da bist du natürlich halt auch ein bisschen zu spät geboren, weil das wurde ja auch dann nicht wiederholt und so weiter. Karl Eduard von Schnitzler müssen wir, glaube ich, nur kurz erwähnen. Das war der Hetzer. Der Staatshetzer, der mediale Hetzer der DDR, der SED. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es auch, also er ist, als die Mauer dann gefallen war und es gab eine der ersten Fernseh-Talkshows dazu, weiß ich auch noch, dass er da zusammen mit Otto Schily saß und Otto Schily hat ihn dann auch vor laufender Kamera und vor Zusehen der Nation dann auch gesagt, dass die Kritik, die sie bekommen, die trifft sie zurecht. Und das war halt auch so Er ist quasi mit seinen, also nicht mit seinen eigenen Waffen, weil seine eigenen Waffen war ja die Demagogie. Aber er hat eine Sendung zu dieser Spiegelaffäre gemacht, die ich mir jetzt nicht komplett angeguckt habe, weil das ist ja auch Folter, sich das anzugucken, Karl ja. Eduard von Schnitzler. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil genau das, was du gesagt hast, diese Spiegelaffäre hätte eigentlich war ja wie nennt man das, laufendes Wasser in die Mühlen ja. Der DDR sein können. Ja, es ja. ging um kurz um Folgendes. Also wir reden jetzt über die Spiegelaffäre 1962.
Erzähl erstmal für die Nachgeborenen wie mich.
Genau.
Oder die unwissenden Knoten wie mich. Erzähl denen doch mal, was da eigentlich passiert ist damals.
Ja, vor allen Dingen war lustig, dass du mir geschrieben hast, mach dich da mal klug. Und ich so, wieso soll ich mich da klug machen, Spiegelaffäre? Ich bin alter Sozi. Ich habe das natürlich ja. alles damals auch mitgekriegt. Aber es ist ja immer gut, wenn man sich wieder auffrischt, wenn man sich so ja. vergegenwärtigt, was damals eigentlich passiert ist. So, pass auf. Damals war es so, 62, Adenauer war immer noch Kanzler. Der war ja sehr, sehr lange Kanzler und da auch schon sehr alt. Der war ja schon alt, als er Kanzler wurde. Ja. Und der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, der relativ jungen Bundesrepublik Deutschland, hieß tatsächlich Franz Josef Strauß. So, Franz Josef Strauß. Dieser ja. sehr ehrgeizige bayerische Metzgersohn. So. Und der war Verteidigungsminister. Und Strauß wollte unbedingt natürlich, was ja auch aufgrund des Kalten Krieges auch nachzuvollziehen war, sich sehr an die Amerikaner binden, an die NATO. Und hat dann natürlich auch dafür plädiert, dass Atomwaffen in Deutschland, in der BRD, nicht nur gelagert worden sind, sondern halt auch einsatzbereit gemacht worden sind. Ja. Und das war halt der Fall. Es wurden dann Atomraketen dann auch aufgestellt und so weiter. Und das führte natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, zu der Zeit war halt auch die Kuba-Krise. Und die Welt stand quasi am Abgrund eines neuen Atomkriegs, also relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist dann alles noch geklappt, ist ja alles dann noch gut gegangen, aber auch im kleinen Rahmen in Deutschland ist das passiert. So, davon hat der Spiegel unter Rudolf Augstein Wind bekommen. Die waren ja, wie gesagt, auch sind es heute auch noch ein investigative ein aufklärendes Magazin, investigativ. So, man muss ja. das wirklich, ich habe gerade eine Tasse Kaffee getrunken, deswegen rutscht das hier nicht so gut. Und die haben davon mitbekommen und haben einen Artikel geschrieben, der hieß, und jetzt muss ich mal kurz nachschauen, weil ich habe mir das extra aufgeschrieben. Die Überschrift war, Moment, ich mache gerade hier, wenn ich es denn aufkriege, während ich aufnehme, man ist ja doch bedingt abwehrbereit. So, jetzt habe ich es, in meinen Notizen habe ich es jetzt hier. Ich muss mal eben kurz meine Sperre lösen. Aber wer kennt es nicht? So, im Handy. So, man ist ja Multitasking. Bedingt ach so. Abwehrbereit.
Teufelskerl.
So. Und es ging darum, dass die Bundeswehr eigentlich für einen Angriff aus dem Osten gar nicht bereit ist. Ne? Weil die Bundeswehr war ja noch nicht, man hat ja immer noch unter dem Schatten des Dritten Reichs gelebt und überlegt, überhaupt, soll man überhaupt wieder überhaupt ein Militär haben und so weiter. So. Und der Spiegel hat gesagt, nee, wir sind da gar nicht bereit für. So. Und das hat Strauß natürlich spitz gekriegt, ist ja veröffentlicht worden. Und das wäre auch gar nicht so schlimm gewesen, wenn Strauß nicht gesagt hätte, der Spiegel hat jetzt hier geheime Informationen veröffentlicht und sich damit staatsfeindlich verhalten. Oder des Landesverrats,
wie es Landesverrat, das war das Wort.
Genau, Landesverrat war das große ja. Wort. So. Das Problem war aber, dass die Informationen alle zugänglich waren und öffentlich waren. Nur die Art und Weise, wie der Spiegel das präsentiert hat, es wäre halt unter ferner Liefen gewesen, wenn Strauß nicht angeordnet hätte, dass die Redaktionsräume des Spiegels untersucht werden und dass Augstein und zwei andere Redakteure verhaftet worden sind. Einer war sogar in Spanien gerade im Urlaub und Strauß hat da sogar mit mehr oder weniger mit Franco zusammen paktiert und hat die quasi dann, ja wirklich, da sind also ganz harte Sachen passiert und sind festgenommen worden. So, also Strauss hat da seine Kapazitäten, wie sagt man denn, seine Prioritäten.
Seine
also,
Kompetenz hat er überschritten.
Seine Kompetenz überschritten, ganz genau. Ja. Dankeschön. Er hat seine Kompetenz total überschritten und es hat dazu geführt, nicht nur, dass diese Redakteure eingesperrt worden sind und der Spiegel nicht arbeiten konnte und nicht drucken konnte, sondern es führte auch dazu, dass es quasi einen Aufstand gab. Es gab wahnsinnig viele Demonstrationen, nicht nur in Hamburg, wo der Spiegel ja saß und immer noch sitzt, sondern deutschlandweit, gerade die ganzen Studenten sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, so, das ist jetzt hier, hier wird gerade die Pressefreiheit in unserer neuen, jungen Demokratie quasi unterminiert. So.
Ja.
Das hat unheimlich Druck gegeben auf Strauß, der sich rausgewunden hat wie ein Aal. Er hat ja auch nie irgendwie so, auch wenn man ihn später, seine Rhetorik sich mal anguckt, nie irgendwie was zugegeben, sondern er hat ja auch diesen wunderbaren Satz geprägt, das Gegenteil wäre mir völlig neu. So. Also er war ja auch ein Rhetoriker vor dem Herrn, yeah. und hat aber halt nicht gesagt, ne, okay, ich habe da Scheiße gebaut, tut mir leid und bla bla bla, sondern er hat sich bis zum Schluss rausgewunden, bis es irgendwann nicht mehr ging und er zurücktreten musste. Weil die ganzen anderen Minister, angefangen von der FDP und dann nachher auch die CDU-CSU-Minister, sind alle zurückgetreten und haben quasi Adenauer die Pistole an die Schläfe gehalten und hat gesagt, entweder löst du dich von dem oder wir brauchen eine neue Regierung. So. Mhm. Und dann musste Strauß gehen und das hat ihn natürlich auf Jahre lang geprägt und das war wirklich ein Riesenskandal damals. Ja, wenn man sich die Dokumentation heute anguckt und überlegt, was das eigentlich heißt, dass Leute für die Pressefreiheit auf die Straße gehen, wenn ich mir heute angucke, dass Leute gegen die Pressefreiheit auf die Straße gehen und alles über einen Kamm scheren und sagen, das ist Lügenpresse, es gibt überhaupt gar keine Diversität mehr, das ist schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie ich finde. Aber ihr selber in der DDR habt davon natürlich, wie du sagst, recht wenig mitbekommen.
Ja, ja. Wir haben davon so gut wie gar nichts mitbekommen. Gut, meine 62, das war tatsächlich noch ein Jahr vor meiner Geburt, obwohl ich schon so ein alter Sack bin. Aber ich habe wirklich davon nichts mitgekriegt. Und was ich eben interessant finde im Zusammenhang mit dem Spiegel und wenn man sich da mal so ein paar Sachen anguckt und also noch ein bisschen rumgoogelt und so, ist einfach, das war 1962, das heißt, die Bundesrepublik Deutschland war in einem Zustand, der sehr, sehr spießig war. Das heißt, um es mal popkulturell sozusagen aufzubringen. Also da waren die Langhaarigen aus Liverpool, ja, die vier Jungs aus Liverpool, das war da ein absoluter Skandal. Das heißt,
die ja noch gar nicht so langhaarig waren damals.
Die gar nicht so langhaarig waren, aber damals war es ein
absoluter Skandal. Die ja später noch viel langhaariger wurden.
Ja, stimmt, stimmt. Aber es war ja letztendlich so die Ära von Conny Fröbels und von Peter Kraus und so. Und auf einmal drehte sich da ganz, ganz viel. Und worauf ich hinaus will, ist einfach diese offene Gesellschaft, die wir haben, in der wir jetzt leben und auch das, was dann durch die Alt-68er alles noch entstanden ist, also auch was die Frauenrechte betrifft, auch was Journalismus und Kultur und so, also die Welt, in der wir jetzt leben, wenn du das jetzt vergleichst, also jetzt der Vergleich 2022 mit 1962, da liegen wirklich Welten dazwischen und trotzdem hat damals der Spiegel Recht behalten und der Spiegel hat aufbegehrt und hat einfach gesagt, so nicht. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Das wäre heute noch nicht mal ansatzweise denkbar, dass ein Verteidigungsminister also einen dermaßen Affen macht und also dermaßen über die Stränge schlägt. Und deswegen, wie du es eben schon richtig sagst, deswegen ist es völlig unvorstellbar und beleidigt eigentlich jede Intelligenz, wenn man behauptet, wir leben in einer Corona-Diktatur oder wir leben in einer DDR 2.0.
Das und ist alle Medien sind gleichgeschaltet, weißt du?
Ja.
Also das ist ja auch sowas. Wenn ich in den Bahnhofsbuchhandel gehe und gucke, wie viele Zeitschriften es da gibt, wie viele rechte Zeitschriften es gibt, die stehen auch meistens nebeneinander. Ich werde jetzt keinen Titel davon nennen, aber da blättert man mal rein und denkt so, mein Gott, also wir haben in Deutschland eine Pressefreiheit, wo so etwas möglich ist, wo solche Leute auch zu Wort kommen dürfen.
Ja.
die jetzt nicht meine Meinung und was ich auch für gefährlich hatte, trotzdem ist es erlaubt. Der Hammer ist ja damals, die haben ja die ganze Presse, der Spiegel war ja mit dem Stern im gleichen Gebäude und die haben ja alle zum Spiegel gehalten, alle. Also die Zeit hat, die Redaktion der Zeit hat den Redakteuren dann die Schreibmaschinen gestellt und die Redaktionsräume und die Sekretärin und so weiter. Und es gibt auch die den Bericht, dass sogar die Bild-Zeitung denen geholfen hat, weil die Bild-Zeitung damals noch was anderes war, als es heute ist. Aber in dem Moment, wo es um Pressefreiheit geht und wo gesagt wird, wir müssen auch unsere Meinung sagen dürfen und wir müssen auch eine Meinung aushalten, die nicht unsere ist, da hat die Presse doch zusammengehalten. Das war ein ganz großer Moment für die deutschen Medien und für die deutsche Kultur.
Das war wahnsinnig
und viele
wichtig.
Sagen auch, ja, viele sagen auch, dass in dem Moment die deutschen Medien erst entstanden sind durch diese Spiegel-Affäre.
Das glaube ich, weil wenn man so diesen geschichtlichen Kontext einfach mit reinnimmt, und das habe ich vorhin ja versucht, also diese Starre und auch dieses, also wirklich Erzkonservative, was da in Deutschland wirklich noch Vorrang hat, und da passiert eben sowas, und dann sind die Journalisten auf die Barrikaden gegangen und wurden eben auch noch unterstützt und so, also das ist schon ungeheuerlich und das war ganz, ganz wichtig für den Journalismus, das war wichtig für die Demokratie, es war wichtig für Deutschland und das darf man nie vergessen. Und
ja, das ist erstaunlich und Strauß war ja auch, der hatte sich dann halt so verstrickt, der ist ja wirklich über, er hat dann ja auch noch so einen Stunt gemacht, der ist ja dann auch noch mit seinem Fahrer ich glaube, es war in Bonn, da gab es noch diese Verkehrspolizisten und er hat dann eine Vorfahrt nicht genommen, beziehungsweise hat einen Verkehrspolizisten ignoriert, der ihn dann gestellt hat und Strauß hat ihn dann angezeigt und dem Polizisten ist dann Recht gegeben worden, weil er natürlich ganz klar nach den Verkehrsregeln gehandelt hat. Ne? Und der Strauß hat wirklich dann Sachen gemacht, auch später, wo er sich dann wirklich benommen hat wie so ein König. Und viele haben das ja auch gesagt, nachdem Strauß gestorben war. Also Polt hat das auch gesagt, dass das das war ein Staatsbegräbnis wie Ludwig II. Einfach, ne? Die Bayern haben in Strauß wirklich so einen von ihnen gesehen und einen, der sich halt auch nichts gefallen lassen hat. Und er war als Figur und als Typ natürlich auch für alle Kabarettisten dann auch bis weit in die 80er Jahre hinein natürlich ein gefundenes Fressen. Weil er dann auch
und
Kanzler werden wollte und so.
Ja, ja, und nicht zu vergessen natürlich Thomas Freitag,
der
ja diese eine wunderbare, die Riesenpackung hieß das Programm. Und da gibt es ja die eine Szene, Herbert Wehner, Willy Brandt und Franz Josef Strauß im Altenheim auf einer Bude. Und wie sie und, also
ich glaube,
Seniorenheim.
Auch so. Ja.
Und im Himmel kam dann das Programm dann später, als dann alle tot waren, so kamen, haben sich dann im Himmel getroffen. Aber das ist ganz, ganz wunderbar, weil nämlich die Antipoden waren eben nicht Franz Josef Strauß und Willy Brandt, sondern Herbert Wehner und Willy Brandt in diesem Sketch. Franz Josef Strauß ist in diesem Sketch immer der Puffer, der Vermittler, der immer so, jetzt reißt ihr doch mal zusammen. Ja, ihr sollt mal hier. Und Herbert Wehner, der sich immer aufregt und so, der soll doch sich zusammenreißen. Ich weiß gar nicht, was du hast, Herbert. Reiß dich doch mal zusammen. Ja, vielleicht könntet ihr euch irgendwie machen. Gibt's sicher auch irgendwo noch mal bei YouTube.
Natürlich.
Kann man sich
und
ja
solche,
noch mal nachgucken.
Solche Typen gibt's natürlich heute auch gar nicht mehr, ne? Ganz klar.
Herbert Wehner. Sowas wird heute nicht mehr gebaut. Ja.
Nein, die werden nicht mehr hergestellt. Die findest du in keiner Manufaktur. Das war natürlich halt auch auf der einen Seite war Herbert Wehner für mich als alter Sozi natürlich totaler Held und Strauß war ein Feindbild. Das war ganz klar auch so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Aber man muss sich, und da kann ich auch wirklich nur sagen, guckt euch mal so eine Dokumentation auch an über die Leute. Man muss dann natürlich auch immer überlegen, woher kommen die? Was ist der Hintergrund? Und die Spiegel-Affäre ist, da findet man bei YouTube ganz tolle Dokumentationen auch drüber. Man findet auch den Film. Das Ganze ist ja verfilmt worden auch als Fernsehfilm. Mhm. Und sehr, sehr, sehr interessant. Und aber es war ja nicht die letzte Spiegel-Affäre, sagen wir mal so.
Nee.
Es gab ja dann auch noch mehrere. Es gab ja die Presse, wie jetzt zum Beispiel auch der Stern mit den Hitler-Tagebüchern, was jetzt auch schon wieder nochmal neu verfilmt worden ist mit Lars Eidinger übrigens und Moritz Bleibtreu.
Ja.
Aber es gab natürlich auch diesen wunderbaren Film Stonk mit Götz George von Helmut Dietl und Uwe Ochsenknecht als Konrad Kujau. Und Aber es gibt ja eine relativ neue Spiegelaffäre aus dem Jahr 2019, um mal die Brücke zu schlagen in die Jetztzeit. Da hat nämlich der Spiegelredakteur Klaas Repotius, hieß er,
einfach Sachen. Dankeschön.
Genau. Der hat Sachen
nicht einfach. Rhinoceros, das ist wieder nicht was anderes. Klaas
Relotius. Und der hat Sachen erfunden auch und einfach Sachen geschrieben, die einfach nicht wahr waren, hat einfach nur, schreibt das einfach. Und daraufhin hat der Spiegel dann halt auch, ist dann auch zu Grabe gekrochen. Nee, wie nennt man das denn, wenn man dann so, du weißt das doch, als Gebildeter.
Wie sagt man denn, er ist zu das fällt mir jetzt auch nicht ein.
Du weißt aber, wie das heißt, ne?
Ja, er ist zu, ach, wie heißt denn das jetzt?
Ich weiß das auch nicht. Wenn
man zu um Gnade winselt, also sie haben sich jedenfalls tausendmal entschuldigt. Vielleicht können wir uns so einigen.
Weißt du, wer das dann direkt schreibt, wie das heißt? Nämlich unser lieber Kollege I.M. Heinrich. Ja, der wird dann schreiben.
Der wird uns eines Besseren belehren.
Ihr Blödmänner wisst ja gar nicht zu hier so. Also auf jeden Fall ist das auch verarbeitet worden und ist auch halt eben nicht negiert worden, sondern gesagt, okay, wir haben da Scheiße gebaut. Und das Ding wird jetzt übrigens auch verfilmt. Wusstest du das? Diese Affäre? Nee,
das wusste ich nicht.
Die wird verfilmt.
Nein, aber was ich...
Pass auf, ganz kurz, bevor ich will nur kurz auf die, das ist nämlich sehr, sehr interessant, der Regie führt nämlich jemand, über den wir auch schon gesprochen haben in diesem Podcast, nämlich Bulli Herbig. Bulli Herbig wird diese Spiegelaffäre von 2019 verfilmen und der Journalist, der das aufgedeckt hat, wird gespielt von Elias Mbarek. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber das ist auf jeden Fall halt auch dieses Thema, was ist jetzt eigentlich Presse und Pressefreiheit und wie weit darf die Presse gehen? Das muss weiter bearbeitet werden. Wir müssen weiter darüber reden, weil das sich natürlich die ganze Presselandschaft sich natürlich auch verändert hat. Und auch natürlich in Zeiten, wo Leute auf die Straße gehen und alles über einen Kamm scheren und sagen, Lügenpresse. Ne? Das ist wichtig. Ja,
absolut. Übrigens, unser lieber Freund Nils Heinrich, unser Stammhörer und unser Redigat, wenn man so schön sagt, der hat ja gesagt, wenn er im Norden, also auf Rügen, wenn er da eine Zeitung machen würde, dann würde er die Rügenpresse nennen.
Die Rügenpresse, sehr schön.
Die Rügenpresse. Nein, aber ich wollte noch kurz sagen zu Klaas Relotius, was ich wirklich interessant finde. Und deswegen freue ich mich auf den Film von Bulli Herbig, weil das wird ein großes Vergnügen. Weil Klaas Relotius, wie es eben so oft ist im Leben, die anderen machen nicht zum König. Er hat ja nur seinen Job gemacht. Und er hatte eben wirklich viel Münchhausen in seinem Gen. Oder er hat sehr viel Münchhausen in seinem Gen gehabt, als er das alles aufgeschrieben hat. Die anderen haben ihn ja zum König gemacht. Das heißt, er war international, war Klaas Relotius ein anerkannter Hoffnungsträger im journalistischen Bereich. Das heißt, wenn man sich da mal ein paar Sachen anguckt über diesen Menschen, der wurde wirklich weltweit wurde der anerkannt und alle haben seine Artikel geliebt und haben gesagt, das ist ein ganz, ganz großer, herausragender Journalist, der sprachlich und auch von seiner Recherche her sowas von genau ist. Also die ganze Welt ist auf ihn reingefallen. Also da findet man auch wieder so diesen Bezug auch zu den Hitler-Tagebüchern. Ja. Also alle fanden es irgendwie interessant, alle fanden es super, bis dann plötzlich diese Blase platzt. Und das finde ich einfach sehr interessant. Und deswegen wird dieser Film sehr lustig werden, mit Sicherheit, oder sehr bizarr. Und natürlich, wie du auch siehst, also wie diese Blase Relotius entstanden ist und was dann am Ende bei rausgekommen ist. Und alle standen dann plötzlich vor den Trümmern und haben gesagt, wieso haben wir das denn alles nicht gemerkt? Und am Ende gab es dann eben einige Verletzte, wie dann eben den Spiegel, die dann irgendwie in die Röhre geguckt haben. Aber das wird mit Sicherheit ein total toller Film und da weiß ich jetzt schon, dass ich den sehr genießen werde, weil Bulli Herbig das mit Sicherheit großartig machen wird.
Der hat das schon bewiesen mit Ballon und er kann lustig und er kann ernst. Es heißt übrigens zu Kreuze kriechen. Heißt es. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, ich habe.
Aber weißt du, warum wir das nicht wissen? Weil wir beide zwei gottlose Gesellen sind.
Vaterlandslose Gesellen.
Vaterlandslose Gesellen ist das sozusagen richtige Wort, genau.
Also beschäftigt euch mal mit dieser Spiegelaffäre. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ist spannend. Ist wie ein Krimi. Ich habe jetzt die Verfilmung mir nicht ganz angeguckt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und sagt auch sehr viel über über die Presse in Deutschland, über den Begriff Pressefreiheit. Und wir leben in einem Land, wo man sich, wie gesagt, wo es rechte Presse gibt, wo es linke Presse gibt, wo es gute Presse gibt, schlechte. Man darf halt nicht immer nur ein Magazin und eine Zeitung lesen. Ich lese halt gerne den Spiegel und ich lese halt gerne die Süddeutsche. Aber man muss halt auch gucken, es gibt halt auch noch was anderes. Und das ist das Tolle an diesem System, in dem wir leben, dass es das eben auch gibt und dass es an uns liegt, uns weiter zu bilden und zu informieren. Und die Möglichkeiten sind alle da. Wir müssen sie einfach nur nutzen.
Absolut. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Dankeschön. Ist auch ein gutes Schlusswort,
sehr, sehr schönes,
oder?
Ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Gut, ne? Also, wir wünschen dem Spiegel alles Gute zum 75. Bestehen und ich bin gespannt, was da jetzt noch so demnächst. Also ich bin wirklich auf diesen Film sehr gespannt. Ich freue mich da. Man muss echt mal gucken, wann der kommen wird. Ob das ein Fernsehfilm wird oder ein Kinofilm oder ob das irgendwie gestreamt wird. Es bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch spannend bleiben mit dem Spiegel. Ich lese den Spiegel nach wie vor und ich bin immer wieder dankbar für wirklich viele tolle Artikel, die wirklich auch mal so Gedanken zusammenfassen oder auch mal Skandale zusammenfassen. Und also es lohnt sich immer, den Spiegel zu lesen, zu kaufen, zu abonnieren. Es ist für jeden was dabei. Es geht ja nicht nur um Politik oder um Wirtschaft, es geht ja auch um Kultur. Und da sind immer wirklich tolle Artikel dabei, die meistens ziemlich gut geschrieben sind.
Es ist auch ganz oft so, dass ich Sachen über kulturelle Sachen, über Filme oder auch über Musiker lese im Spiegel, wo ich denke, also Leute, das ist jetzt überhaupt gar nicht meine Meinung und das stimmt, das kann ich so nicht stehen lassen. Auch das gibt es einfach auch. Ne? Und es gibt ja auch nichts Langweiligeres, als sich immer nur in seiner eigenen Meinung bestätigt zu fühlen. Und da ist der Spiegel natürlich auch immer noch total wichtig. Aber das habe ich auch beim Rolling Stone auch so. Ne? Beim Rolling Stone gibt es auch manchmal so Artikel, wo ich sage, das sehe ich jetzt aber komplett anders. Und auch das ist völlig okay. Man muss einfach die andere Meinung auch gelten lassen und sich das erstmal anhören. Also, aber danke, dass ihr euch das jetzt angehört habt, was wir hier jetzt gemacht haben. Jede Woche eine neue Folge von Blühende Landschaften mit Thomas Nicolai und Hennes Bender. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es denn wieder heißt Blühende Landschaften.
Ten.
Zen. Tschüss.
Tschüss.